Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo und herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Es ist auch für mich etwas ganz Besonderes, heute hier zu sein, denn wir sind in den heiligen Hallen von Studio 47. Denn wir wollen das Ganze heute mal ein bisschen mit Kamera begleiten, mal gucken, wie das so wird. Und ich bin heute auch noch nicht alleine. Bei mir ist der werte Kollege Mario Alt von Radio Essen. Mario, schön, dass du heute mit dabei bist bei diesem Experiment hier, das Ganze verfilmt. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, und deswegen wollen wir auch gar nicht lange schnacken. Ich, beziehungsweise wir alle hier in Duisburg, sind ja schon sehr, sehr heiß auf das kommende Wochenende. Ich denke mir, in Essen ist es das Gleiche, Mario.
Ja, absolut. Die Saison ist ja quasi in der Liga schon vorbei gewesen. Der Klassenerhalt ist schon ein paar Wochen her. Geht euch ja ähnlich mit dem Aufstieg. Und dann war schon klar, beim letzten Spieltag in Stuttgart voller Fokus aufs Pokalfinale, voller Fokus auf den Titel natürlich, klar.
Du bist heute hier bei mir im Podcast beziehungsweise im Video, wie man es denn auch nimmt, einfach weil du auch ein Auge auf RW Essen hast. Du bist da auch Kommentator, kommentierst auch die Spiele. Das heißt, du bist genau der Richtige, um mal so ein bisschen zu gucken als Duisburger, von der Duisburger Seite. Was erwartet uns denn da? Aber erstmal so kurzer kleiner Abriss zu dir. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was macht dich denn als Reporter aus? Würdest du sagen, du bist auch mit Herzblut bei der Essen dabei? Was geht?
Ja, klar. Also Fußball ist schon immer das Ding für mich gewesen. Ne? Also quasi auch mein Leben. Ich bin selber Kurvengänger, wenn ich nicht arbeite.
Gehst du zur Hafenstraße?
Ich gehe auch zur Hafenstraße. Mhm. Das gehört auch dazu. Also auch privat gerne. Aber überhaupt Fußball. Ne? Ich gucke gefühlt jedes Spiel, auf jeden Fall in Deutschland bis, keine Ahnung, auch runter zur mindestens Oberliga, muss man sagen.
Ach, tatsächlich?
Ja, klar. Okay. Und also Fußball ist mein Leben, das kann man schon so sagen. Ich lebe für die Stimmung im Stadion. Ich lebe nicht für das 11 gegen 11, 90 Minuten, sondern ich lebe auch für das Ganze drumherum, glaube ich.
Das ist sehr gut, weil natürlich ist es auf der einen Seite so, wollen wir halt auch so ein bisschen taktisch drauf gucken. Aber im Großen und Ganzen geht es natürlich heute auch darum, um die Stimmung zu transportieren. Das ist ja auch das, was jetzt gerade auch in dieser Woche, gerade bei den Fans, ja so mitschwingt, diese Anspannung, diese Vorfreude. Ja. Was würdest du sagen, wie ist die Stimmung generell in der Stadt bei euch? Also wie kriegt man so mit, wenn du da so Ohr auf den Puls der Stadt legst, was würdest du sagen?
Jetzt auf den Fußball bezogen, auf das Spiel schon mal bezogen?
Ja, schon so ein bisschen jetzt auf den Fußball, auf das Derby gegen den MSV aus Sicht von Rot-Weiß Essen.
Ja, ich glaube, die Spannung steigt so langsam, aber es ist vor allem, glaube ich, Vorfreude. Also die letzten zwei Jahre gab es ja auch schon das Niederrhein-Pokalfinale für Rot-Weiß Essen. Dann war es beide Male ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ne? Ist auch ein Derby, aber ist schon ein bisschen was anderes dann an der Hafenstraße als dann dieses Spiel gegen den MSV. Jetzt hatte man in der Liga nicht dieses Derby, fährt jetzt nach Duisburg vor einer Hammerkulisse. Ne? Also jetzt aus meiner Sicht nichts gegen Rot-Weiß Oberhausen, aber ist schon was anderes, der MSV Duisburg. Und dementsprechend glaube ich, dass jetzt heute, wenn wir das hier aufnehmen, geht es glaube ich noch. Aber wenn es dann so langsam Richtung Ende der Woche geht, dann wird man es spüren. Dann wird die Anspannung da sein, aber auch auf jeden Fall die Vorfreude.
Das ist ja so ein bisschen der große Unterschied auch in den Saisons. Bei euch ist der Spannungsabfall schon so ein bisschen früher gekommen. Ne? Mhm. Also das heißt, erstmal muss man ja so ein bisschen zurückschauen. Essen, ich habe mal nachgeguckt, zu Weihnachten auf einem Abstiegsplatz, Platz 18. Ja. Ne? Also unglaublich, eine Wende von 180 Grad. Da ist meine Frage oder die Frage, die mir da aufkommt, was hat Dabrowski auf einmal so falsch gemacht und Koshinat dann wieder so richtig, ne? Der jetzige Trainer?
Ja, das ist die Kernfrage. Ich glaube, was auch mit reinspielt, sind die Wintertransfers. Also Dabrowski hatte so ein bisschen das Problem, dass man Vinko Schapina, den Sechser, der jetzt bei Dynamo Dresden spielt, mit denen aufgestiegen ist, dass man den nicht ersetzt hat im Sommer. Also der war Kapitän unter Dabrowski, ist dann überraschend für viele gegangen. Da gab es dann auch ein bisschen Unmut. Die Fans waren auf jeden Fall sauer. Kann man auch, glaube ich, nachvollziehen, wenn ein Spieler ja treue Bekenntnisse abgibt und dann einfach weg ist. Und der hat die Mannschaft zusammengehalten da im Zentrum. Der ist weg gewesen. Man hat keinen Nachfolger geholt, beziehungsweise einen, der von Schalke kam, deiner zweiten Mannschaft gespielt hat, der nicht bereit war, Jimmy Caparros. Und jetzt zur Winterpause kam Klaus Jasula. Also das ist, glaube ich, den meisten Begriff, dieser Name. Der hat noch Europameisterschaft gespielt, hat sogar ein Tor gemacht, meine ich. Und
Jürgen hat mal beim MSV gespielt.
Genau, ja. Und hat so viel Erfahrung, Bundesliga, zweite Liga.
Ja.
Das ist es. Und dann das große Ding ist, dass er alles wieder geeint hat. Also er hat die Fans auf seine Seite geholt. Christoph Dabrowski hat es irgendwann geschafft, anerkannt zu werden von den Fans. Aber so richtig warm geworden ist man mit ihm nie in Essen.
Man ist nie mit Dabrowski warm geworden?
Ich würde sagen, nein. Also in der ersten Saison auf gar keinen Fall. Da gab es sehr schnell Dabrowski-Rausrufe und auch Banner und alles. Mhm. Und dann die zweite Saison, da lief es sportlich gut. Ne? Also dann ist Essen, war lange im Aufstiegskampf so ein bisschen mit drin. Und ja, brauche ich dir nicht erzählen, wenn es sportlich läuft, dann geht auch die Kurve mit. Ne?
Klar.
Aber der große Fanliebling war nie. Also man ist dann so ein bisschen, man ist dann dankbar auseinandergegangen, hat gesagt, schade, hat nicht gereicht. Aber
viele
Uwe,
waren froh. Also es gab auch viele, die gesagt haben, endlich ist Dabrowski
ja,
weg.
Auf jeden Fall. Ja. Und die Uwe Koschinat, der hat direkt losgelegt mit seiner nahbaren Art. Ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, so ein Kernding für die Wende war das Wintertrainingslager bei Rot-Weiß Essen.
Gerne, also da bin ich, möchte ich auch auf jeden Fall drauf. Wir müssen ja als Duisburger gucken, wo wir ansetzen können.
Ja, also das Winter, genau, da kann ich auch noch was zu sagen, ohne zu viel zu verraten, aber das Wintertrainingslager, also Rot-Weiß Essen kam da an nach dieser wirklich schlimmen Hinrunde.
Ihr habt mit 18 geendet, ne? Platz 18 und
auch,
es sah wirklich sehr düster aus, muss man sagen.
Ja, auch unter Koschinat das erste Spiel bei seinem Ex-Club direkt VfL Osnabrück verloren.
Mhm.
Dann gegen Stuttgart 2 unentschieden gespielt, aber dann kommen die in der Türkei an und werden von über 100 Fans um 0.30 Uhr circa begrüßt und gefeiert und besungen.
Wahnsinn.
Und dann stellt sich der Trainer noch mitten in der Nacht hin und hält eine große Ansprache, dass die Spieler gefälligst das zu wertschätzen haben, dass die zu den Fans gehen sollen, dass da jeder auch Autogramme schreibt, sich Zeit nimmt. Und so hat er es geschafft, die Mannschaft hinter sich zu bringen. Die Mannschaft war, glaube ich, schon immer geeint. Das hat er beibehalten. Aber die Hafenstraße kann sehr viel Druck machen, im negativen Sinne, wenn es nicht läuft. Und er hat es geschafft, das zu drehen, dass die Hafenstraße wieder ein Rückhalt war und dass alle eben zusammen diese Einheit waren.
Ja, das ist interessant. Das heißt, Koschinat ist schon der Faktor. Ich habe auch rausgehört, Jasula als Stabilisator hinten, so ein bisschen der Vinko Sapena-Ersatz. Auch, was ich in der Winterpause mit sehr viel, ein bisschen Angst auch mit Hinblick auf ein mögliches Niederrhein-Pokalfinale schon beobachtet habe, war die Verpflichtung eines Martinovic im Sturm, der ja auch direkt dann euer Top-Vorlagengeber wurde dann. Ne?
Aber ist Stürmer und hat noch kein Tor geschossen.
Ja, okay.
Muss man auch sagen, also das hängt ihm so ein bisschen nach und er wurde jetzt auch schon raus aus der Startelf genommen in den letzten Spielen, also hat seinen Stammplatz verloren. Ja, weil was nützt ein Stürmer, der am Ende des Tages keine Tore macht? Daran wird er gemessen. Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft, das muss man ihm zugutehalten. Er, du hast es richtig gesagt, hat viele Vorlagen gegeben. Aber irgendwann muss der Knoten auch mal platzen vorm Tor.
Mhm.
Und ja.
Das macht dann jemand anderes, von dem man eher denken würde, dass er vielleicht die Vorlagen macht. Das ist Arslan.
Genau.
Ja. Ne? Also ich denke, ich gehe mal davon aus, wenn wir gerade schon dabei sind, dass das wahrscheinlich auch der One-to-Watch ist. Ne? Das ist so ein bisschen so meine Frage auch als Duisburger. Wer sind die Leistungsträger? Wen sollte man aus Zebrasicht am besten 90 Minuten komplett die ganze Zeit nicht aus den Augen verlieren?
Auf jeden Fall Ahmed Arslan, hast du den richtigen genannt. Der spielt jetzt so ein bisschen weiter vorne, nämlich eben meistens vorne drin im Sturm. Ja, der hat einfach eine unfassbare Qualität. Der geht voran als Führungsspieler. Keine Ahnung, wenn es einen Elfmeter gibt, dann setzt er den sowas von sicher ins Eck. Da kennt er nichts. Und hat halt eine enorme Abschlussqualität. Mhm. Das ist auch so ein Schlüssel, den Koschinat gefunden hat. Der hat gesagt, wir müssen Arslan irgendwie in die Position kriegen, dass er aufs Tor schießen kann. Und das klappt ganz gut. Und der zweite Spieler ist ganz klar Julian Eitschberger.
Eitschberger, das ist derjenige, den ihr immer nicht halten könnt tatsächlich nach der Saison.
Ja, genau. Also da sind, glaube ich, alle traurig. Und das ist der Einzige, das ist neu. Sonst waren es immer viele, die gegangen sind. Aber Eitschberger ist so der einzige Leistungsträger, der den Verein wahrscheinlich verlassen wird. Geht zurück zu Hertha, von da ist er ausgeliehen und der ist auch ein ganz klarer Spieler, der es auch bei Hertha packen wird, glaube ich. Ne? Also der hat alle in Essen begeistert, der rennt die Linie rauf und runter, der kann dribbeln, der kann flanken, der kann aber auch schießen. Ich weiß nicht, aus dem Nichts mit seinem schwächeren Linken setzt er da mal so ein Ding ins lange Eck, in den Knick rein. Also die zwei.
Eitschberger, Arslan sind also Namen, die man sich auf jeden Fall merken sollte, vielleicht zumindest für eine Woche dann.
Genau.
Ja, die Leistungsträger sind die eine Sache. Das andere, wir hatten es ja auch gerade schon mal kurz angesprochen, ist, dass Koschinat ja auch taktisch was geändert hat, sicherlich. Und ich war jetzt in Lotte dieses Wochenende. Es war jetzt ja so ein bisschen für den MSV mehr so ein Warmlaufen für den Niederrhein-Pokal. Erstmal 4-0 gewonnen, schönes Spiel, super, auch nochmal einen schönen Abschluss gefeiert in Lotte, muss man auch nochmal sagen, ein schönes Spalier gehabt. Ich möchte dazu auch sagen, falls jemand aus Lotte das hört oder zuguckt, vielen lieben Dank dafür. Es war ein toller Empfang, es stand ein Spalier für den Regionalligameister.
Ach, das ja, Lotte hat ja auch lange nichts mehr zu feiern, von daher kann man auch den...
Kann man auch mal den Gegner feiern. Ach wieso, die sind doch, letztes Jahr sind sie ja aufgestiegen und ich finde, die haben ja auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt, ja, muss man sagen. Aber jetzt, am Samstag, hätte ich mir doch einen Gegner gewünscht, der vielleicht noch ein bisschen mehr beißt. Klar kann man nicht erwarten, wenn die Saison gelaufen ist. Wir haben uns da warm geschossen. Aber Lotte hat es ja eigentlich die ganze Saison über geschafft, immer früh anzugreifen, immer richtig wadenbeißerig zu sein, so ein bisschen eklig. Das hatte ich mir jetzt eigentlich auch erhofft, als wirklich harte Generalprobe vor dem Spiel gegen Essen. Das ist jetzt dann hinten raus natürlich nicht so eingetroffen und nicht der Fall gewesen. Trotzdem hatte ich dann schon so den Blick darauf, wie wird der MSV auftreten. Mhm. Denn ich hatte so das Gefühl, als ich nur auf die reine Aufstellung guckte, oh, das könnte eine Dreierkette werden. Ne, ist es dann letzten Endes, haben wir dann doch eine Viererkette gespielt. Bei Essen ist es ja so, ihr habt gegen Stuttgart 2 gespielt. Ne, ist das genau das Gleiche. Ihr habt auch auf einmal mit einer Viererkette jetzt gespielt. Ja. Das heißt, das taktische Geplänkel, das ist schon im vollen Gange. Wie glaubst du, wird's dann am Spieltag aussehen? Ich glaube, wir wollen natürlich jetzt hier nicht alles in kleinstem Detail zerpflücken. Ich glaube, das würden uns die meisten Hörer auch danken, wenn wir das nicht täten. Aber so ein bisschen sich nicht in die Karten schauen, bei Koshinat etc., das war schon am Bach am letzten Wochenende.
Ja, also ja, mich würde es aber extrem wundern, wenn es eine Viererkette wird, ja, weil die ganze Rückrunde wurde eigentlich mit einer Dreierkette gespielt. Mhm. Und warum das dann jetzt im vielleicht wichtigsten Saisonspiel am Ende des Tages, warum es dann da ändern? Ne? Also klar, so ein bisschen Verwirrung, vielleicht auch mal für eine Phase des Spiels schauen, wie sieht es denn aus, wenn wir im Rückstand geraten, kann man dann mal einen Innenverteidiger rausnehmen und vorne mit einen mit reinpacken. Der Kapitän musste ja sogar auf die Bank, dann mal zeitweise. Schulz, der Innenverteidiger nämlich. Also ich glaube, es wird ganz klar eine Dreierkette und so, wie es dann in der Liga in der Rückrunde eben so erfolgreich gelaufen ist.
Wer ist da für dich, ich glaube, ist die Innenverteidigung Schulz, Rios, Alonso, Kraulich?
Genau, ne? Ja.
Wer ist da für dich dann die Schwachstelle? Wen sollte man am ehesten anlaufen?
Schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass der MSV die größte Erfolgschancen hat über Konter, weil ich glaube, da ist Essen schon noch so ein bisschen anfällig. Wenn sie so ein bisschen das Spiel machen und dann ja durchs an den Sechsern und den Außenverteidigern so ein bisschen vorbei, eben an der Dreierkette. Kraulich hat eine unfassbar starke Rückrunde gespielt, aber hat immer mal so Momente, da weiß man nicht, da haut er mal über den Ball oder sowas, obwohl er eigentlich vom Potenzial her wahrscheinlich der beste Innenverteidiger ist tatsächlich.
Okay. Mhm.
Der stärkste ist Rios Alonso, ich glaube, da braucht man nichts sagen, der hat auch eine super Saison gespielt. Ja. Weiß nicht, geh auf Kraulich, würde ich jetzt sagen, aber...
Wird man dir hoffentlich nicht übel nehmen, wenn du hier jetzt gerade die ganze kleine Insider-Tipps gibst. Ich finde es, wie gesagt, sehr interessant. Ich fand auch die Aufstellung von uns in Lotte sehr interessant. Wurde auch relativ geschont. Also Spieler, Leistungsträger sind relativ früh bei uns rausgegangen. Aber ich finde es auch sehr interessant. Wir hatten jetzt am Spiel gegen Lotte Mert Gökhan, ein Spieler, der eigentlich für die linke Seite geholt worden war. Der hat dann zwischendurch auch mal abkippende Sechs gespielt und dann in die Innenverteidigung. Das heißt also, ich glaube schon, dass unser Trainer Hirsch sehr versucht, variabel darauf zu reagieren, wie man die Esser da aus der Reserve lockt. Oder zumindest zu gucken, wie können wir variabel auf Situationen reagieren, dass zum Beispiel sich auch einer zurückfallen lässt in der Dreierkette, weil ich glaube schon, dass wir versuchen werden, Essen zu spiegeln, weil ihr seid die spielstärkere Mannschaft, gerade jetzt in der Rückrunde. Du hattest es aber vorhin auch schon mal angesprochen, die Hafenstraße, die schafft das ordentlich, Druck zu machen. Und die schafft es auch, eine Stimmung irgendwie zu dirigieren, eine gewisse Art und Weise. Mhm. Glaubst du, anders gefragt, wie hoch wird so ein Pokalfinale denn da gehangen jetzt in Essen?
Ja, nach ganz oben, glaube ich. Ne? Also wie gesagt, es ist ein Derby, es ist gegen den MSV. Das Derby hatte man jetzt nicht in dieser Saison in der Liga. Ich glaube, man freut sich auch tatsächlich dann, dass Duisburg hochkommt, genau aus diesem Grund, damit das Derby wieder da ist. Aber klar, also wenn du...
Ich erinnere mich an einen Banner von den Essenern. Wie gesagt, das hat mich echt im Herz getroffen. Also, wir haben ja in der letzten Saison zweimal gegen euch verloren. Sagen wir, ne? da war dann, hing dann immer so ein Banner, viel Spaß in Liga 4. Ne? Und ich dachte mir, ja gut, ihr müsst euch damit aus, ihr kennt euch ja damit aus. Jetzt mal kurz die Frage an dich, Mario. Kennst du eine Mannschaft, die ganz, ganz lange in der vierten Liga war? Und es gibt da eine Mannschaft, die war nur ein Jahr da und hat vorher noch keine geschafft. Welche ist das?
Weiß ich gar nicht, worauf du hinaus willst. Nein, klar, also gehört dazu, ne? Also, aber das sind ja die Geplänkel, die brauchst du auch. Ne? Also ohne wäre auch langweilig, ne? Ohne solche Banner, ohne solche netten Grüße, ohne das, was du jetzt gesagt hast, wäre es ja auch langweilig, ne?
Genau.
Und ja, ich glaube, dass die Stimmung das Hauptargument ist, warum es ein geiles Spiel werden wird. Und worauf ich gerade hinaus wollte, ist, es bedeutet alles, weil wenn du so eine furchtbare Saison spielst, wenn du also eine Hinrunde hast, wirklich zum Vergessen, wenn du im Winter mit dem Rücken zur Wand stehst und dann auch es im gesamten Umfeld des Vereins halt total unruhig ist und dann weiß man nicht so richtig, womit man aus dieser Ligasaison rausgeht, ob es mit irgendwie Freude ist, ob es mit Erleichterung ist oder ob es mit so einem nochmal gut gegangen ist, ne? Dann kann jetzt natürlich ein Derby-Sieg, ein Titel, viel Geld für den Verein und den Einzug ins DFB-Pokal, das kann ja die gesamte Saison irgendwie nicht vergolden, sondern halt retten und auf eine gute Stufe stellen dann.
Ich finde, dass ihr eure Saison so gesehen ja schon mit diesem, welcher Platz ist gewonnen? Achter oder neunter letzten Endes? Ich habe jetzt, jetzt bin ich schlecht vorbereitet.
Ich auch tatsächlich. Ich glaube, achter müsste es dann gewesen sein. Jetzt durchs Unentschieden gegen Stuttgart weiß ich es gar nicht mehr, ob sie sich nochmal verschoben hat.
Jedenfalls ist es einstellig. Es ist auf jeden Fall einstellig gewesen jetzt letzten Endes. Seht uns das nach. Ich fand, dass das ja schon mehr als, also ich hatte natürlich nicht gehofft, dass sie absteigt wegen des Derbys, weil wir wussten ja irgendwann, dass wir wieder aufsteigen. Aber ich fand, das war doch schon sehr viel Belohnung. Und ich habe ein, zwei Leute, die Essen-Fans sind, im bekannten Freundeskreis, da hatte ich so das Gefühl, da war dann am Schluss heile, heile Gänschen. Alles durch Kuschinat und so, das reicht im Prinzip. Und die Stimmen, die da jetzt kritisch sind, die sind so ein bisschen verstummt.
Ja, wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, dass Kuschinat es geschafft hat, irgendwie das Ganze zu einen. Er ist auch aus dem Nichts irgendwie zu so einem Fanliebling geworden.
Ich glaub, Kölner, ne? Der hat doch diesen krassen Kölner Slang. Also eckt der damit nicht teilweise
es
auch
ist,
an?
Es ist der Name. Es ist RWE, UWE. Das passt ja schon ganz gut zusammen.
Ah, okay.
Nein, also das ging sehr, sehr schnell, dass diese Rufe tatsächlich Kult geworden sind. Ne? Also wenn du wirst es auch beim Spiel irgendwann mal hören, wenn in Duisburg vielleicht ein bisschen Stille ist, dass dann aus dem RWE, dass aus dem Gästeblock laute Uwe-Gesänge kommen werden.
Ach, krass, ne? Okay. Es ist schon so eine richtige, also Uwe Koschner hat direkt so eine Identifikationsfigur
geworden. Ich glaube, bei euch ist es ja auch ein bisschen ähnlich, ne? Euer
Didi,
Trainer hat sich
Didi, ja, auf jeden Didi. Fall.
Ja. Euer Trainer hat jetzt sogar ein Tattoo. Ich glaube, Uwe Koschner hat noch gar kein Tattoo. Vielleicht können wir das irgendwann mal rausholen.
Okay. Ich würde ihm nicht empfehlen, ein Essen-Tattoo zu stechen, aber.
Schauen wir mal. Vielleicht beim Zweitliga-Aufstieg.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Aber das ist es halt, ne? Also, dass er so schnell zum Kult geworden ist, ich weiß nicht, es ist bei Trainern ja unerklärlich, wie es manchmal so schnell geht. Mhm. Er hat selber auch gesagt, er kennt das aber auch schon, dass es Uwe-Rufe gibt und sagt, es geht ganz schnell und es hört sich auch, oder man kann es gut rufen, so ein Raus dahinter. Uwe raus, klappt also auch, ne?
Also gut, das
er weiß, wie es läuft, ne? Also, er kann das schon super einschätzen. Aber dadurch, dass er es eben geschafft hat, durch seine Fannähe, dass er die Mannschaft noch mal ein bisschen zu den Fans gebracht hat, ist da dieses heile, heile Gänschen, wie du es angesprochen hast.
Es ist ja so, dass Essen mehr Mitglieder hat als der MSV.
Bitte?
Es ist ja so, dass Essen mehr Mitglieder hat als der MSV. Also ich glaube, es sind 13.000 Schlag mich tot. Der MSV hat ja letztens die 10.000er-Marke geknackt. Und das bei einer Mannschaft, die so lange in der Regionalliga rumgedümpelt ist, also so lange überhaupt keine Sonne gesehen hat. Wie erklärst du dir das? Ich meine, Essen, klar, hat ein paar mehr Einwohner, ne, aber so Regionalliga, das war bei uns so ein bisschen Phönix aus der Asche-Moment. So bei uns herrscht immer wieder, nach dem Zwangsabstieg war es und jetzt erst recht, nach dem Abstieg in die vierte Liga war es noch ein größeres jetzt erst recht. Diesen Trotzmoment, den gibt's doch über Jahre nicht, wenn man so dahin sieht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie kann das sein? Also wie würdest du die Liebe zur Hafenstraße und zu Rot-Weiß-Essen da beschreiben? Weil das ist schon was Besonderes.
Ja, es ist ein Lebensgefühl, ne, was du, glaube ich, hast als Essener. Ich habe auch kurz überlegt, das, was du gerade gesagt hast, dieses Trotzgefühl. Ich meine, gemeinsam Leiden verbindet ja auch, ne, wenn es so lange dauert, wenn man auch nicht hochkommt, wenn man irgendwie knapp scheitert. Mich wundert es, dass der MSV so in Anführungsstrichen weniger hat. Das hätte ich nicht gedacht. Weil allein wenn man schaut, was ihr in Gladbach abgerissen habt, dann müsste man sich doch denken, dass die auch alle irgendwie, dass dann 16.000 auch irgendwie sich da mal dazu hinreißen lassen, so eine Mitgliedschaft abzuschließen.
Ja. Ihr habt's gehört. Radio Essen-Reporter Mario Alt sagt, werdet doch bitte alle mal MSV-Mitglieder.
Als Duisburger, muss man dazu sagen. Es ist ein Lebensgefühl. Ne? Also wie ich ganz am Anfang über mich erzählt habe, so ist es ja auch. Also du wächst dann auf an der Hafenstraße in Berge-Borbeck. Das ist auch so ein Stadtteilgefühl. Du kriegst das Stauder in die Wiege gelegt, so ein bisschen auch schon, ne? Ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Und dann geht's halt einfach an der Hafenstraße, ne? Mit der Tradition, die der Verein ja auch hat, ne? Da lebt man ja auch so ein bisschen mit. Und dann kommst du da hin und dann singt das ganze Stadion Opa Luschiskowski, ORWE, und dann wirst halt eingenommen, ne? Und dann ist, glaube ich, der Essener auch wirklich treu. Aha. Er ist einfach treu, ne? Also er geht mit seinem Verein dann durch dick und dünn und fährt auch, dümpelt in der Regionalliga auf den Dörfern rum, aber fährt dann auch an einem Dienstag mit 4.000, 5.000 nach München.
Also das ist absolut das, wo ich auch sagen würde, dass das nimmt dem MSV, also da ist das tut dem MSV jetzt auch nichts, kein Abbruch, ne? Das ist das Gleiche im Prinzip, also auch beim MSV. Nur bei uns ist es halt so, dass wir jetzt mehrmals dass dieses Gefühl da war von, wir müssen jetzt alle nochmal. Ich würde jetzt nicht sagen, die ewig treuen 10.000, die hast du bei uns immer. Die hast du auch, keine Ahnung, gegen VfR Aalen im Niemandsland der dritten oder zweiten Liga irgendwie an einem verregneten Freitagabend. Ja. Da kommen dann immer noch die 10.000. Ne? Aber so immer nur so eine Initialzündung dafür, dass sich das Ganze nochmal weiterentwickelt, das waren bei uns tatsächlich eher negative Dinge in den letzten Jahren als positive. Klar, wir sind auch noch mal aufgestiegen in die zweite Liga, aber inzwischen muss man halt sagen, gibt's bei uns ja eher so ein kontinuierliches Bergab, und dann viele Leute gesagt haben, ja, so kann das ja nicht weitergehen. Der Verein wird ja irgendwie durch die Stadt repräsentiert, und die Stadt repräsentiert den Verein, und gerade als Duisburger ist man ja auch schnell dann dabei in der Defensive, gerät man als Defensive, ist egal, ob du jetzt nur sagst, ich bin Duisburger, oder ob du sagst, ich bin MSV-Fan. Egal was ist, du hörst einen doofen Spruch von irgendjemandem anderen. Oh, Duisburg, No-Go-Area, etc. Dann musst du erstmal die Stadt verteidigen und dann noch den MSV. Verstehst du? Also man ist in Duisburg immer direkt schon wieder in Sonderhaltung. Komm doch her, und das lassen wir uns nicht nehmen. Und deswegen finde ich es bei Essen so, da gab es halt lange nicht dieses Dahinsiechen. Und das war beim MSV, solange wir dritte Liga waren und es irgendwie kein Hoch und kein Runter gab, oder damals vor dem Zwangsabstieg war auch irgendwie graue Maus zweite Liga. Ne, da hatte ich schon häufig das Gefühl, da ist dieser Zwangsabstieg bei uns wie so eine Neugeburt gewesen, weißt du? Und dann auch das Runtergehen in die Regionalliga jetzt, auch das habe ich noch mal krasser so wahrgenommen. Aber das dann, wenn man dann jahrelang irgendwie nur Regionalliga dahin dümpelt, trotzdem so viele noch kommen, und dass das trotzdem, das finde ich schon bemerkenswert, möchte ich mal sagen. Ich möchte jetzt hier absolut nicht zu krass eine Lanze für RWE brechen, aber das finde ich schon krass.
Nee, es ist auch krass, ne? Also grundsätzlich ist das Ruhrgebiet ja immer schwierig, weil du halt eine sehr große Masse an Vereinen hast in einem sehr engen Bereich, muss man sagen. Ja. Und ich stelle es mir auch nicht einfach vor, wenn du Bundesliga gespielt hast in noch nicht allzu langer Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Bundesliga-Jahr war in Duisburg, aber
2006 war es. 2006, 2007 sind
so wir. Ibiza Grillitsch
oder sogar, nee, 2007, ne? 2008. Ich erzähl hier Mist.
Also es ist noch nicht ewig lange her, ne? Also im Fußball gefühlt ewig, aber trotzdem stelle ich mir das halt unfassbar schwierig vor, wenn du Bundesliga spielst, und dann, das haben ja viele Vereine, dieses Phänomen, dass du dann runtergehst, ne? Guck dir Alemannia Aachen an, ne? Guckt ja Energie Cottbus an, in einem ganz anderen Bereich. Das ist ja irgendwo ähnlich, aber es sind trotzdem halt diese Traditionsvereine, die das, wo die Leute das einfach im Herzen tragen, dann trotzdem, und wo man es halt weitergegeben bekommt.
Ja.
Das glaub ich ganz klar.
Ich finde das schön, dass das im Ruhrgebiet generell so läuft. Ich freue mich, wenn ich jetzt mal die MSV-Brille, ist schwierig, aber abziehe, freue ich mich natürlich darüber, wenn man im Ruhrgebiet noch andere Trikots auch mal sieht, als nur Schalke und Dortmund. Ne? Ja, oder dann, wir sind hier in Duisburg natürlich auch schnell am Rheinland, dann hast du die Fortuna, hast du die Kölner, da hast du die Leverkusener, ne? Oder die Gladbacher. Das ist super eng, und dann freue ich mich auch schon fast, wenn dann jemand irgendwie ein Oberhausen-Trikot trägt. Essen ist, ja, wie gesagt, nochmal so eine eigene Sache. Ne? Also denke ich mir jedes Mal so, Aber es ist ja so, dass die Vereine deutlich mehr Ellbogenkultur schaffen müssen und irgendwie auch ja, wie soll man sagen, so ein USP erschaffen. USP als Ruhrgebiet reicht nicht ganz. Da kannst du ja sagen, ich gehe zu Schalke oder ich gehe zu Dortmund. Aber ein USP irgendwie zu sagen, wir sind hier Essen, wir sind hier der MSV, das ist dann natürlich noch ein bisschen schwieriger. Umso schöner finde ich, dass wir jetzt die 10.000 geknackt haben und dass auch ihr noch so viel Zulauf habt. Mit Blick aufs Finale, was würdest du sagen, Mario, hat man trotz eurer tollen Rückrunde, ne, auch ein bisschen Respekt vor dem MSV? Ist das, ist das jetzt so, dass man sagt, ja komm, aber der Viertligist, der muss jetzt schon irgendwie als Prise aufgetragen werden und auf Wiedersehen? Oder wie ist da die Stimmung?
Ich glaube schon, dass man als Favorit ins Spiel geht, dass einem das auch bewusst ist und auch, dass man vielleicht irgendwie mehr Ballbesitz haben wird und dementsprechend auch auf dem Platz in diese Favoritenrolle gezwungen wird. Wir landen irgendwie immer bei den Fans, aber es spielt auch eine Rolle, weil Rot-Weiß Essen hat das nicht so oft, dass das Stadion, dass die Heimfans lauter sind, muss man auch dazu sagen. Ne? Es ist jetzt gar kein irgendwie, Rot-Weiß Essen-Fans sind so geil, aber es ist ja nun mal so, dass du dann auch teilweise Stadien hast, wo du hinfährst, Sandhausen oder so als Beispiel, ne? Wo du dann halt ein Heimspiel hast, auch auswärts. Und das gibt's nicht in der Liga so oft, dass Rot-Weiß Essen auswärts spielt und da wirklich eine große Kulisse hat, gegen die man sich ja auch dann irgendwie stellen muss. Plus diesen Druck, du bist der Favorit. Plus du musst quasi gewinnen. Es ist ein Finale, du bist irgendwie aufgeregt. Ne? Vielleicht kommt das so ein bisschen dazu. Und sowieso, Pokalspiel brauche ich dir nicht erzählen. Ist eine Phrase, aber am Ende des Tages ist es so. Ne? Da ist alles möglich.
Ja, das Ding ist nämlich, das habe ich auch letztens in der Sendung mal der Pottbolzer einmal gesagt. Grüße an Micha und Stefan auch an dieser Stelle ganz kurz und auch an Pira, der in dieser Folge dabei war. Ich finde, dass das gar nicht so leicht einzuschätzen ist, wie die Mannschaften zu vergleichen sind. Ich weiß, dass ihr eine gute Rückrunde gespielt habt, dass der Kochinat-Effekt da ist, ne, dass die Leute, die ihr geholt habt, mehr oder weniger eingeschlagen sind.
Aber die Euphorie ist mehr bei euch. Ne? Also Rot-Weiß Essen, ihr könnt, glaube ich, die Saison wirklich richtig vergolden. Ja. Und Essen kann sie sich kaputt machen nochmal. Ne? Also es ist
das
ja.
Das stimmt.
Es ist ein einstelliger Tabellenplatz. Ja, es ist heile, heile Gänschen, wie du eben gesagt hast. Aber am Ende des Tages, wenn du die ganze Hinrunde auf dem Abstiegsplatz rumdümpelst, den Trainer entlassen musst und dann das Pokalfinale im Derby verlierst, dann weiß ich nicht. Dann geht man, glaube ich, wahrscheinlich trotzdem, irgendwann vergisst man das, geht mit Euphorie in die nächste Saison und sagt sich trotzdem als der Rot-Weiß-Essen-Fan, na klar, steigen wir jetzt in die zweite Liga auf. Mhm. Aber mehr zu verlieren hat Rot-Weiß Essen, glaube ich.
Sehe ich ähnlich. Ich finde es halt einfach nur so interessant, weil wir gar nicht genau wissen, wie gut wir sind, sage ich mal. So blöd das klingt. Klar, wir hatten auch eine schlechtere Phase in der Liga. Da ging es aber in meiner Meinung nach nicht wirklich darum, scheitert es an der Qualität, sondern eher so, wie soll die Ausrichtung für die kommenden Spiele sein? Wurden wir so ein bisschen dekodiert vielleicht? Müssen wir vielleicht nochmal andere Ansätze wählen? Wir können nicht immer so weitermachen. Und es war zur richtigen Zeit der Schuss für den Bug und danach lief es beim MSV auch einfach wieder gut weiter. Und jetzt sind wir Erster, auch mit einem gewissen Abstand. Was wir im Prinzip nur wissen ist, wir sind zu gut für die Regionalliga West. Aber wie gut wir dann letzten Endes auch sind, im Vergleich zur dritten Liga und einem, wie gesagt, einer Mannschaft wie Essen, die jetzt eine super Rückrunde gespielt haben, das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube auch, dass es eng wird. Ich weiß aber auch, dass es Spiele gab, ohne dazu jetzt zu viel Wasser in den Wein zu gießen. Ich weiß aber auch, dass es Spiele gab, vor heimischer Kulisse bei uns, wo alles angerichtet war für einen geilen Fußballabend und dann verlieren wir gegen Oberhausen.
Ja, klar.
Also auch sowas hat es schon gegeben und das macht einem natürlich Sorge. Und es gab auch Spiele, wo man dann gesehen hat, wenn der eine Marschplan nicht funktioniert, dann gibt's irgendwie nur noch einen bedingten Plan B und wenn der dann nicht funktioniert, dann ist Ende. Und da habe ich natürlich Angst vor. Und gerade, das ist der Nachteil, du hast es ja erwähnt, wir haben natürlich jetzt ein Heimspiel, werden die lautere Mannschaft sein. Ne? Wenn du da so ein, zwei Silencer hast, dann dreht sich die Stimmung natürlich auch sehr, sehr schnell. Und dementsprechend könnte es natürlich auch sein, dass so eine Heimspielatmosphäre einem irgendwie dann eher entgegenschlägt, als anstatt, dass sie irgendwie weiter unterstützt. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass der MSV sich hier von seiner besten Seite präsentiert. Ich habe auf jeden Fall gesehen, ich habe ja mit den Jungs gesprochen, da ist jeder heiß. Und man hat auch jetzt in Lotte gesehen, dass da jetzt nicht abgeschenkt wurde oder dass gesagt wurde, oh, meine Knochen, natürlich gab es eine gewisse Belastungssteuerung aufgrund von früheren Auswechslungen, aber im Großen und Ganzen hat man schon gesehen, dass die Jungs da auf jeden Fall sich nochmal von der besten Seite zeigen wollten und auch nochmal einen guten Abschluss zeigen wollten. Man hätte das ja auch 0-0 abschenken können, ne? Oder ja. Sowas. Ne? Dementsprechend sah ich schon, dass das sehr, sehr ernst genommen wird. Ich bin aber halt wirklich mal gespannt, eben weil ich nicht weiß, wo bei uns the limit ist, ne? Und wie gut wir einen Drittligisten schon ärgern können. Ich glaube tatsächlich, dass das insofern bei uns gut war, dass wir uns als Mannschaft neu finden konnten, dass es nicht irgendwie sukzessive ausgetauscht wird, dann geht der Leistungsträger und wird nicht, ne, wie Essen das passiert ist, und wird nicht 1-1 ersetzt, dann muss im Winter nachjustiert werden. Es wurde bei uns im Winter nachjustiert, aber wirklich auch nur leicht. Mhm. Und das Gefüge der Mannschaft wurde dadurch auch nicht zerstört. Das muss man sagen. Und das ist ein Faustpfand, das hatte der MSV so Jahre nicht. Und ich hoffe sehr, dass das genutzt werden kann, auch schon mit Blick auf die dritte Liga.
Ja, absolut. Aber und am Ende des Tages, glaube ich, hoffen wir eigentlich alle auf ein spannendes Spiel, so als Fußballfans an sich. Ne? Also klar, jeder Duisburger würde abgehen, wenn es irgendwie ein 4-0 wird. Jeder Essener würde abgehen, wenn es ein 4-0 für Rot-Weiß Essen wird. Aber wenn es am Ende irgendwie ein 5-4 wird, dann sagt am Ende des Tages jeder, wir haben ein geiles Fußballspiel gesehen und wir freuen uns auf die Derbys in der nächsten Saison. Mhm. Weil Borussia Dortmund 2 geht runter, MSV Duisburg kommt hoch. Also das ist ja ein ganz anderes Level. Oder wenn ich mir anschaue, was noch hochkommt, die zweite Mannschaft von der TSG Hoffenheim oder so. Da ja. Ist doch jeder froh, auch als Essener, dass der MSV hochkommt.
Und, Schweinfurt.
Schweinfurt. Und wenn dann dieses Pokalspiel dann schon mal zeigt, wo es nächste Saison hingehen kann und wie weit der MSV Duisburg ist, dann wird's spannend.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. 35 Spiele stehen zwischen dem MSV und Rot-Weiß Essen zu Buche. Was glaubst du, wer hat die bessere Ausgangslage?
Ich habe mich natürlich informiert und ich meine, es war, jetzt habe ich es nicht mehr ganz parat, aber ich meine, es war der MSV tatsächlich.
Ja, tatsächlich 14 Siege für den MSV, 10 für die Essener und 11 Unentschieden, laut Quelle Kicker.
Also wobei ich mich an das letzte Spiel erinnere, was glaube ich in Duisburg war, was auch eng war, wo dann in der Nachspielzeit Rot-Weiß Essen Mustafa Kuruma doch das Siegtor noch gemacht hat, ne? Zumindest das letzte Spiel in Duisburg war es.
Ja, das letzte Spiel in Duisburg,
da genau. Gab es noch ein Heimspiel, das war auch, 4-1.
Ja, da erinnere ich noch, 4-1.
Erinnerst du dich nicht so gerne wahrscheinlich.
Nee, genau. Aber also das letzte Spiel, das wir bestritten haben in dritte Liga, waren 4-1. Da wurden wir von euch ganz schön verprügelt, das muss man mal so offen sagen. Das war auch ein Stich ins Herz, absolut. Und da gab es dann auch dieses Banner, ne?
Richtig.
Viel Spaß in Liga 4. Da muss ich schon sagen, es gibt ja bei uns in Duisburg den geschwingten Spruch, Rot-Weiß Essen, korpulieren und entschwinden. Ja. Mein alter Kollege Nils und ich, wir hatten damals den Kollegen, beziehungsweise die Freundin vom Kollegen Kobi Jolke mal angestiftet, ein kleines Ständchen zu bringen. Das werden wir natürlich heute jetzt, weil du jetzt hier zu Gast bist, werden wir das natürlich nicht kredenzen. Aber die älteren Zuhörer, die werden sich daran erinnern, dass schön auf dem Piano begleitet, Rot-Weiß Essen, korpulieren und entschwinden. Das war wirklich wunderbar. Es hat auch vielen Freude gemacht. Lasst mich wissen, wenn der ein oder andere die MP3 noch haben möchte, schreibt mir eine Mail, falls ihr das jetzt hier in dieser Folge nicht untergebracht kriegen. Ich kann auf jeden Fall den Song, auf jeden Fall, ich wurde schon häufiger danach gefragt, ob es das irgendwo nochmal gibt, lasst es mich wissen. Ja. Das letzte Spiel im Niederrhein-Pokal, erinnerst du dich daran? Da musste ich aber auch nochmal nachgucken, gebe ich zu.
Nee, tatsächlich nicht. Es ist eine Weile her.
Tatsächlich. 2017 war das. Damals besseres Ende für den MSV, tatsächlich bei euch an der Hafenstraße, 2-0 gewonnen. Tore von Simon Brandstetter und Kevin Wolze. Ach Mensch,
Kevin Wolze ist auch noch ein Name.
Da werden Erinnerungen. Kevin Wolze auch absolute MSV-Legende, muss man sagen. Ist ja auch der Region zumindest weiter treu geblieben. Tatsächlich, das ist eine gute Statistik. Und jetzt dann hoffe ich zumindest, dass wir uns die im Niederrhein-Pokal nicht versauen. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer kleinen Folge, lieber Mario. Aber jetzt würde ich schon gerne mal hören, was tippst du?
Ich sag mal so, ich habe ja schon gesagt, ich hoffe auf ein stimmungsvolles Spiel. Ich hoffe vielleicht auch auf viele Tore. Ich kann mir auch vorstellen tatsächlich, dass es hin und her gehen wird. 3-2 für Rot-Weiß Essen.
Alright, alles klar. Ich tippe tatsächlich ein ganz klassisches 1-0 in der Verlängerung für den MSV. Ich glaube, das bleibt ganz lange spannend. Ich kommentiere das Spiel am Samstag. Das würde auch bedeuten, dass es auch für mich dann in die Verlängerung geht. Aber da hätte ich schon Bock drauf. Ich habe Bock, dass es lange, lange offen bleibt. Das wäre mein Wunsch. Und lange spannend. Also ich bin eigentlich gar kein Typ dafür. Aber ich glaube, so ein Spitz-auf-Knopf-Ding, so eine Explosion, das wäre mein Wunsch. und so ein Verlängerungstor, so kurz, alle haben sich schon auf Elfmeterschießen und dann zack. Das fände ich geil.
Ja, ich kommentiere das Spiel auch für Radio Essen. Das heißt, wir werden uns dann sehen. Und,
sehr geil.
Dann schauen wir mal, wer die Explosion hat, auf wessen Seite die ist.
Ja, Mensch, ey, super geil. So, ihr seht es hier, falls ihr das auf YouTube gerade guckt, dann hier seht ihr schon ein Trikot. Wir werden das auch gleich nochmal extra präsentieren, aber ich mache das hier noch einmal. Wir haben ja ein Trikot mit allen Unterschriften vom MSV. Das interessiert dich jetzt nicht so groß, Mario, aber vielleicht unsere Hörer. Wir werden auf jeden Fall ein Trikot verlosen mit allen Unterschriften vom MSV. Ein schönes Duisburg-Trikot mit allen MSV-Spielern drauf. Das könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf unserer Instagram-Seite vorbeischaut. Da gibt's dann alle Informationen dazu. Das schon mal nur hier am Rande. Also seid so lieb, guckt mal bei Instagram vorbei auf der Radio Duisburg-Seite, falls ihr gewinnen wollt. Ich habe hier ein kleines Trikot vom MSV für euch vorbereitet mit allen Unterschriften. Dazu aber auf Instagram mehr. Das musste ich auf jeden Fall einmal teasen. Dann muss ich noch so ein, zwei Sachen loswerden, die den MSV so indirekt betrafen. Erstmal möchte ich Yassin Ben Balla zu seinem zweiten Bundesliga-Tor gratulieren. Er hat für den FC Schalke getroffen. Ex-Duisburger, wo sich schon so ein bisschen teilweise bei Kollegen und auch bei Fans lustig gemacht wurde. Der ist ja damals aus Duisburg weg und hat nach Höheren gestrebt. Und dann trifft man ihn bei Schalke 2 wieder. So schnell kann es gehen. Jetzt hat er für die erste Mannschaft getroffen. Kleinen Gruß dahin. Und was ich auch sehr kurios finde, es geht ja bald auch wieder die Saison im Football los. Da wird Radio Duisburg übrigens dann auch begleitend einen Podcast launchen, den Rheinfeier-Podcast mit der Kollegin Julia Wegner. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr cool drauf. Und wo wir dann beim Thema Podcast sind und Rheinfeier, ein Gegner der Rheinfeier, von Rheinfeier ist, sind die Vienna Vikings. Und die haben einen ganz besonderen Kicker geholt, nämlich Stefan Meierhofer. Der Held von 2010, 2011. Ich weiß nicht, ob der dir noch was sagt.
Doch.
So ein langer Lulatsch, so ein Wiener Lulatsch.
Ja, absolut.
Technisch absolut, ich würde mal sagen, eingeschränkt, aber ein absoluter Goalgetter, ein absolutes Hype-Beast, überragend im Sturm, damals der eins der ikonischsten Bilder, dann als wir in Köln gewonnen haben und er dann so jubelt, der war ja einer der Zeichen dieses Durchmarsches in den ins DFB-Pokalfinale. Und der wird jetzt Kicker bei den Vienna Vikings. Der ist, glaube ich, 40 oder so. Und ich habe das jetzt gelesen und ich finde es einfach nur überragend.
Das Stefan Meierhofer. Super geil. Das sind die geilen Geschichten. Oder für die ist man Fan, für die lebt man.
Nach Pornokalender jetzt Kicker für die Vienna Vikings. Auch da noch einen Gruß an dich, lieber Stefan, falls du das hier hören solltest. Das finde ich einfach nur mega geil. Das wollte ich noch loswerden. Also, Mario, ich bedanke mich herzlich, dass du heute hier in diesem wunderschönen Studio dabei warst. Ich möchte auch einen dicken Dank an Studio 47 aussprechen, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Das ist einfach nur wunderbar. Wir fühlen uns geehrt. Mario, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und uns einen kleinen Einblick zu Rot-Weiß Essen gegeben hast. Ich wünsche uns ein gutes Spiel. Ein Sieg für den MSV. Und ich sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, / natürlich zuhören. Und ich sage, bis nächste Woche mit dem Pokal in Händen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.